Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da blicken wir in unserer Apollo 11 Chronik zurück auf den 22. Juli 1969. Die Crew ist auf dem Rückflug vom Mond noch 315.000 Kilometer von der Erde entfernt und Michael Collins gibt der Hühnercremesuppe mindestens 3 Löffel. Was es sonst noch Berichtenswertes gibt vom Tag 7 der Mission, das hören Sie gleich. Außerdem in der Sendung: Der Streit um die erweiterte DNA-Analyse in Strafverfahren, Waldbrandprävention in der kanadischen Arktis und die Macht der Gedanken für die sexuelle Zufriedenheit. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal.
Mission Mond.
We choose to go to the moon.
Die Apollo 11 Chronik. Tag 7, 22. Juli 1969. 18.19 Uhr mitteleuropäische Zeit. Nach einer längeren Ruhephase ist die Crew von Apollo 11 wieder aufgewacht. Kommandant Neil Armstrong meldet sich im Kontrollzentrum.
Good afternoon, Houston. Not 11 up.
Good morning, 11. This is Houston, over.
Okay, crew status report 88 and 8.5.
Verstanden. Status der Crew 8, 8 und 8,5 Stunden Schlaf. Wenn ihr bereit seid, bringen wir euch auf den neuesten Stand.
In etwa 24 Sekunden wird das Raumschiff die Anziehungskraft der Erde wieder stärker spüren als die des Mondes.
Apollo 11, this is Houston. If you're not busy now, I can read you up the morning news.
Falls ihr gerade Zeit habt, kann ich euch die Morgennachrichten vorlesen.
Roger, we're all listening. Go ahead.
Wir sind ganz Ohr. Leg los.
Apollo 11 still dominates the news around the world.
Apollo 11 dominiert weiter die Nachrichten weltweit. Nur 4 Nationen, China, Nordkorea, Nordvietnam und Albanien, haben ihre Bürger noch nicht über euren Flug und die Landung auf dem Mond informiert. In Vietnam ist es derzeit recht ruhig. US-Soldaten auf Patrouille haben eure Mission mit tragbaren Transistorradios verfolgt.
That's about the summary of the morning news this afternoon in Houston, over.
21.01 Uhr mitteleuropäische Zeit. Eine kleine Bahnkorrektur ist nötig, damit Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins genau im richtigen Winkel auf die Erde zufliegen.
Apollo 11 ist noch 315.000 Kilometer von der Erde entfernt.
Kompliment an den Chefkoch. Die Bordverpflegung ist hervorragend. Der Hühnercremesuppe gebe ich mindestens 3 Löffel.
Okay, Hühnercreme, 3 Löffel.
4.33 Uhr mitteleuropäische Zeit, 22.33 Uhr Ortszeit Houston. Apollo 11 steuert auf die Erde zu. Im Raumschiff und am Boden gibt es nicht mehr viel zu tun. Neil Armstrong schaltet seinen Kassettenrekorder ein.
Gut, dass ihr die Musik abgestellt habt. Danke, Apollo 11.
Das war eins meiner Lieblingsstücke. Vor vielleicht 20 Jahren. Es heißt Musik aus dem Mond.
Für uns klang das etwas kratzig, Neil. Vielleicht ist deine Kassette zu langsam gelaufen.
Auch für uns klang es etwas kratzig, aber der Zar mag es.
This is Apollo Control. 161 hours, 28 minutes, round elapsed time. The crew of Columbia.
Die Besatzung ist jetzt in der 10-stündigen Nachtruhe. Noch 33 Stunden, 34 Minuten bis zum Eintritt in die Erdatmosphäre.
Morgen dann können Sie in der Apollo 11 Chronik von Dirk Lorenzen und Maximilian Schönherr die letzte und sehr emotionale Live-Fernsehübertragung aus Apollo 11 verfolgen. Im Koalitionsstreit haben sich Union und SPD auf eine Modernisierung des Strafverfahrens geeinigt. Im Mai nun stellte das Bundesjustizministerium ein Eckpunktepapier vor, in dem es um den Einsatz der erweiterten DNA-Analyse geht. Konkret sollen genetische Untersuchungen zur Haar-, Augen- und Hautfarbe sowie zum Alter für die Strafverfolgung zugelassen werden. Doch wie aussagekräftig sind die Methoden und bei welchen Delikten soll diese erweiterte DNA-Analyse zum Einsatz kommen? Michael Stang hat bei Rechtsmedizinern nachgefragt.
Die Strafprozessordnung in Deutschland sieht bei der DNA-Analyse bisher nur die Feststellung des Geschlechts und der Identität vor. Das Bundeskabinett plant, diese DNA-Analyse zu erweitern, und zwar hinsichtlich äußerlich sichtbarer Merkmale. Das betrifft die Haar-, Augen- und Hautfarbe, zudem das Alter.
Wir begrüßen, dass die Politik auf die geänderten Möglichkeiten der molekularbiologischen Techniken reagiert. Auch das große Interesse der Strafverfolgung an Informationen über unbekannte Täter, die schwere Straftaten begangen haben, das begrüßen wir.
Sagt Lutz Röver, Leiter der Abteilung Forensische Genetik an der Berliner Charité. Die Reduzierung auf einzelne Merkmale bei der DNA-Analyse sieht er als nicht zielführend an, da genetische Eigenschaften wie etwa die Pigmentierung von Haut und Haaren miteinander zusammenhängen. Peter Schneider von der Uniklinik Köln hingegen bedauert, dass die Analyse der biogeografischen Herkunft nicht direkt mit in die Strafprozessordnung aufgenommen werden soll.
Aus meiner Sicht ist die Analyse der sogenannten biogeografischen Herkunft, also feststellen, wo jemand seine genetischen Wurzeln hat, das leistungsfähigste Werkzeug, was wir haben.
Teilweise können Sie die biogeografische Herkunft mit einer Quote von mehr als 99% korrekt vorhersagen, so der Leiter der forensischen Molekulargenetik vom Institut für Rechtsmedizin.
Die Ermittlung ist typischerweise ja in einem Stadium, wo man an einem Punkt anlangt und nicht mehr weiter weiß. Es gibt keinen Treffer in der nationalen DNA-Datenbank, es gibt keine Zeugenaussagen, man weiß nicht, aus welcher Region ein unbekannter Straftäter kommt. Und dann überlegt man sich, welche Möglichkeiten habe ich, jetzt noch Ermittlungshinweise zu bekommen, um gezielte Ermittlungen vornehmen zu können. Und dann ist die Frage, hilft es mir weiter, wenn ich weiß, wie diese unbekannte Person aussieht, wo sie herkommt oder wie alt sie ist. Und wenn man diese Fragen bejahen kann und man dadurch einen Kreis potenzieller Tatverdächtiger besser einzugrenzen, dann kann man das machen.
Vor allem blaue und braune Augenfarben lassen sich genetisch mit einer Genauigkeit von mehr als 90% bestimmen. Wer aber etwa eine genetische Anlage für blonde Haare zeigt, kann im Laufe des Lebens stark nachdunkeln und im Alter ergrauen. Solche Veränderungen gibt die genetische Analyse nicht an. Für die Altersbestimmung hingegen braucht es nicht nur ein paar Hautschuppen, die für die Erstellung des genetischen Fingerabdruckes ausreichen, sondern Blut. Auch das gilt es zu berücksichtigen. Generell gilt:
Die Methoden sind wissenschaftlich validiert und anwendbar.
In der Debatte, welche Analysen erlaubt werden können oder sollen und welche nicht, gehen die Meinungen weit auseinander, so Lutz Röver.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass durch die erweiterte forensische DNA-Analyse die Persönlichkeitsrechte und der Persönlichkeitsschutz stärker in den Fokus rücken. Gleichzeitig ist das Interesse der Strafverfolger, mit den modernsten Methoden an der Fallklärung zu arbeiten, ebenfalls sehr stark.
Um das Dilemma zu lösen, schlägt Lutz Röver im Fachblatt Rechtsmedizin ein sogenanntes Leitplankenprinzip vor. Dieses erlaubt grundsätzlich bestimmte Untersuchungsmethoden, etwa den genetischen Fingerabdruck, die Geschlechtsbestimmung und auch die Bestimmung der Augenfarbe. Gleichzeitig soll strikt verboten bleiben, dass Informationen über mögliche Krankheiten einer unbekannten Person in die Hände der Strafverfolger gelangen.
Und dazwischen liegen sehr gut untersuchte Charakteristika einer Person, speziell die Herkunft, weil Genetik ist Herkunft, ist nichts anderes als die Vererbung bestimmter Merkmale von den Vorfahren an uns. Und wir plädieren dafür, dass wir auf Antrag der Ermittler eine Aussage durch eine Ethikkommission treffen können und müssen, die die Verhältnismäßigkeit dieser Methodik einschätzt.
Diese Ethikkommission soll sich aus Juristen, Polizeivertretern, Ethikern und Wissenschaftlern zusammensetzen. Der Kölner Rechtsmediziner Peter Schneider findet den Vorschlag einer Ethikkommission interessant. Weiter ungeklärt, aber entscheidend ist für ihn die Frage, wann die erweiterte DNA-Analyse überhaupt zum Einsatz kommen soll.
Ich fände es zum Beispiel auch nicht gut, wenn man diese Methoden flächendeckend für jegliche Straftat freigeben würde. Ich denke schon, dass das so ein Mittel ist für Fälle, die sich auf anderem Wege nicht weiter ermitteln lassen und dass man es beschränken sollte auf schwere Straftaten.
Sagt Peter Schneider vom Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik in Köln über die Zulassung der erweiterten DNA-Analyse in der Strafprozessordnung. Das war ein Beitrag von Michael Stang. Seit Wochen schon wüten gerade in Alaska und Sibirien Hunderte von Waldbränden. Über die Ursachen und Auswirkungen haben wir letzte Woche mit Dr. Kruse vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Potsdam gesprochen. Auf der Jahrestagung der Internationalen Union für Geodäsie und Geophysik in Montreal wurde letzte Woche nun ein Programm vorgestellt, wie man die Menschen in der Arktis besser vor Waldbränden und auch ihren Folgen schützen kann. Details von Monika Seinsche.
Seit 9 Jahren ist Michael Smith bei der Territorialregierung des Yukon dafür zuständig, die Waldbrandgefahr zu bewerten und je nach Wetterbericht Waldbrandwarnstufen auszugeben.
9 years ago, we didn't really start until the final week of May.
Vor 9 Jahren haben wir frühestens Ende Mai vor den ersten Waldbränden gewarnt. In den letzten 3 oder 4 Jahren und auch in diesem Jahr mussten wir unsere ersten Warnungen schon Ende April oder Anfang Mai ausgeben. So früh waren die Täler schon schneefrei und das Wetter so warm und trocken, dass wir die ersten Signale sahen, die uns zeigen, wie wahrscheinlich ein Feuer ist, wie groß es werden und wohin es wandern könnte.
Im Yukon wohnen knapp 38.000 Menschen, etwa 30.000 von ihnen in der Hauptstadt Whitehorse. Um die anderen 8.000 macht sich Michael Smith Sorgen. Denn sie leben weit verstreut in kleinen Siedlungen oder einzelnen Häusern fernab der Hauptstadt, mitten im Wald. Oft führt nur eine Stichstraße zu den Orten. Blockiert ein Feuer diese eine Straße, sind die Menschen von der Außenwelt abgeschnitten.
Wenn ein Waldbrand in der Nähe ausbricht, können diese Gemeinden kaum etwas tun. Es gibt so gut wie keine Feuerwehrleute und keine Ausrüstung vor Ort. Die Menschen können die Ortschaften nicht verlassen und es gibt keine Schutzräume, in denen sie vor dem Rauch in Sicherheit wären. Und der Wiederaufbau nach einer Katastrophe dauert auch viel länger, denn es gibt dort oben keine Stromleitungstechniker, die verbrannte Kabel erneuern könnten. Und Bauarbeiten im Permafrostboden sind teuer.
Gleichzeitig nimmt die Gefahr immer stärker zu, dass Feuer in den borealen Nadelwäldern der nördlichen Breiten ausbrechen. Das gilt für Kanada genauso wie für Alaska, Nordeuropa und Russland. In all diesen Regionen lässt die Abgeschiedenheit der Bewohner Feuer besonders gefährlich werden.
Im Yukon kommt noch verschärfend dazu, dass es hier keine nennenswerte Forstindustrie gibt und auch keine Öl- und Gasindustrie. In vielen anderen Gebieten Nordamerikas sind diese Industrien vor Ort und können mit Spezialisten, schwerem Gerät und Ausrüstung helfen. Im Yukon fehlt das alles.
Für dieses Territorium ist deshalb ein Maßnahmenpaket besonders wichtig, das die kanadischen Forstminister im Juni verabschiedet haben.
Das ist etwas ganz Neues für Kanada. Die Regierungen der Provinzen, Territorien und des Bundes haben ein Maßnahmenpaket entwickelt, das uns helfen kann, die nördlichen Gemeinden widerstandsfähiger gegenüber Waldbränden zu machen.
Zu diesen Maßnahmen gehört eine bessere Ausstattung der lokalen Feuerwehren, genauso wie die Reduzierung von Unterholz und Bäumen rund um die Gemeinden. Das klingt banal, ist aber schwierig umzusetzen. Gerade gegen das Fällen von Bäumen setzen sich viele Anwohner zur Wehr, die mitten im Wald leben wollen. Eine der wichtigsten Maßnahmen sei deshalb die Aufklärung der Hausbesitzer, sagt Michael Smith. Denn viele Gebäude fallen nur deshalb den Flammen zum Opfer, weil die Bäume in direkter Umgebung der Häuser nicht gefällt wurden. Dabei könnte schon eine schmale Schneise viele Leben retten.
Heißer Norden, Monika Seinsche über Waldbrandprävention in der kanadischen Arktis. Sex soll ja die schönste Nebensache der Welt sein, sagt man. Was aber, wenn es damit nicht so klappt? In vielen Fällen spielen psychologische Faktoren eine wichtige Rolle. Sophia Wagner war am Wochenende auf dem Weltkongress für kognitive Verhaltenstherapie in Berlin und hat mit einem Sexualwissenschaftler über die Macht der Gedanken für die sexuelle Zufriedenheit gesprochen.
Mein Name ist Pedro Nobre. Ich bin Professor an der Universität von Porto und in meinem Labor betreibe ich hauptsächlich Sexualforschung.
Pedro Nobre untersucht, wie Gedanken und Emotionen die sexuelle Erregung von Männern und Frauen beeinflussen. Das Ziel? Die Verbesserung von Therapieansätzen für Menschen mit sexueller Dysfunktion.
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass zwischen 30% und 40% aller Frauen und etwas weniger Männer Probleme mit Sex haben.
Diese Probleme reichen von einem Mangel an sexuellem Verlangen über Orgasmusschwierigkeiten bis hin zu Erektionsproblemen. Physiologische Ursachen gibt es selten. Ein wichtiger Faktor sind dagegen unrealistische Erwartungen und negative Gefühle.
Eine der häufigsten Überzeugungen, die uns im Zusammenhang mit sexueller Dysfunktion bei Männern begegnet, ist die Erwartung, dass Männer die gesamte Verantwortung für den Sex übernehmen sollten. Sagen wir es so, er sollte immer bereit sein. Er sollte niemals versagen.
Auch bei Frauen habe dieser Erwartungsdruck in den letzten Jahren zugenommen. Dazu kommen Zweifel am eigenen Körper und der eigenen Attraktivität. Um effektivere Therapien für Menschen mit sexueller Dysfunktion zu entwickeln, untersucht Pedro Nobre in seinem Labor zunächst, wie Menschen ohne sexuelle Probleme Lust empfinden. Dafür zeigt er Versuchsteilnehmern Sexfilme und misst dabei ihre genitale Erregung. Bei Männern passiert das über den Penisumfang. Bei Frauen wird die Durchblutung der Vagina gemessen.
Meistens können wir innerhalb von einer Minute eine klare Erregung der Genitalien feststellen, bei Männern und Frauen.
Anders ist es bei der subjektiven persönlichen Erregung, die nach dem Filmschauen über einen Fragebogen evaluiert wird. Denn im Gegensatz zu der mehr oder weniger automatischen Reaktion der Genitalien hängt die tatsächlich gefühlte Erregung stark von der inneren Einstellung zum Sex ab.
Unsere Studien haben gezeigt, dass positive Gefühle und erotische Gedanken die besten Vorhersager für tatsächlich gefühlte Lust und Erregung sind.
Für die Behandlung von sexuellen Dysfunktionen sei es darum vor allem wichtig, einen Fokus auf positive, erotische Gedanken zu legen.
Das stimmt überein mit einer neuen Denkrichtung in der Verhaltenstherapie, bei der es nicht so sehr darum geht, die negativen Gedanken zu hinterfragen, sondern darum, sie zu akzeptieren. Gleichzeitig versucht man, Strategien zu vermitteln, die den Patienten helfen, den Moment zu genießen.
Früher ging es in der Therapie mehr darum, die Ursachen von Erwartungen zu verstehen. Heute zielen Therapien darauf ab, den Erwartungsdruck abzubauen und das Gedankenkarussell zu stoppen. Zum Beispiel durch Achtsamkeitstraining. Dabei lernt man unter anderem, Situationen weniger zu bewerten und mehr zu beobachten. Dass dieser Ansatz wirkt, zeigt auch eine laufende Studie aus Pedro Nobres Labor. In ihr werden zwei Gruppen von Männern mit erektiler Dysfunktion verglichen. Während die einen ihre Probleme in einer Therapie angingen, wurden die anderen über den gleichen Zeitraum mit einem Potenzmittel behandelt.
Die vorläufigen Daten zeigen, dass es den meisten Männern, die in Therapie waren, auch 6 Monate nach Ende der Behandlung weiterhin gut geht. Viele der medikamentös behandelten Männer haben dagegen wieder mit Erektionsproblemen zu kämpfen.
Neben der richtigen Technik ist für eine erfolgreiche Therapie aber noch ein anderer Faktor wichtig.
Die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie ist, dass die Partner zusammen an ihren Problemen arbeiten.
Sexuelle Dysfunktion. Sophia Wagner über die Macht der Gedanken für die sexuelle Zufriedenheit. Und nur ein paar Tage nach dem 50. Jubiläum der Mondlandung ist es nun auch Indien gelungen, eine Sonde in Richtung Mond zu schicken. Piotr Heller im Studio, er hat die Details.
Um 11.13 Uhr mitteleuropäischer Zeit hob die Rakete im Süden Indiens ab. An Bord hat sie einen Rover, der die Südpolregion des Mondes erforschen soll. Die Sonde soll jetzt 23 Tage lang die Erde umkreisen, in gut einem Monat den Mond erreichen und in 48 Tagen schließlich auf dem Mond aufsetzen. Wenn das klappt, wäre Indien nach der Sowjetunion, den USA und China das 4. Land, dem eine Landung auf dem Mond gelänge. Eigentlich hätte die Rakete schon vor einer Woche starten sollen. Der Countdown wurde jedoch knapp eine Stunde vor dem Start abgebrochen. Laut Medienberichten war ein Problem im Treibstoffsystem die Ursache.
Auch mit unserer zweiten Meldung bleiben wir im derzeitigen Mondfieber. Am Wochenende wurden NASA-Videobänder der Mondlandung versteigert.
Es handelt sich um Mitschnitte der Landung, die die NASA damals direkt in ihrem Kontrollzentrum in Houston angefertigt hat. Sie haben laut dem Auktionshaus Sotheby's eine deutlich bessere Qualität als die TV-Aufnahmen aus dieser Zeit. Am Wochenende erzielten die drei Videobänder einen Preis von umgerechnet 1,6 Millionen Euro. Das war ungefähr das 8000-fache von dem, was ihr bisheriger Besitzer Gary George einst für sie bezahlt hatte. Mitte der 70er kaufte er ein Konvolut von über 1000 gebrauchten Videobändern aus Behördenbesitz. Er wollte sie überspielen und mit Gewinn an Fernsehsendern verkaufen. Laut dem Auktionshaus entdeckte sein Vater Apollo-Aufkleber auf drei der Bänder und riet seinem Sohn, diese Exemplare nicht zu überspielen. Ein guter Rat, wie die Auktion nun gezeigt hat.
Ein neues Krebsmedikament soll das Versorgungssystem von Tumoren zerstören.
Der Wirkstoff soll irgendwann Therapien für Eierstock- und Bauchspeicheldrüsenkrebs verbessern. Er blockiert ein Eiweiß, das von den Zellen in der Nähe des Tumors abgesondert wird. Dieses Protein sorgt eigentlich dafür, dass um den Tumor herum ein System aus Gewebe und Blutgefäßen entsteht, das den Tumor versorgt. Die Mediziner aus den USA konnten anhand von Versuchen mit Mäusen zeigen, dass ihr Wirkstoff diesen Prozess hemmt. Dadurch konnten sie die Effektivität von Chemotherapien in Tierversuchen steigern, wie sie im Magazin Clinical Cancer Research darlegen.
Nach jahrelanger Suche hat eine Archäologin den Ursprung einer antiken Scherbe ausfindig gemacht.
Die Scherbe ist grün und hat gelbe und weiße Verzierungen. Vor 2 Jahren wurde sie in einer römischen Villa im Westen Englands entdeckt und stellte Archäologen seitdem vor ein Rätsel. Was könnte das für ein Gefäß gewesen sein, von dem sie vor knapp 2000 Jahren abgebrochen war? Schließlich bekam die inzwischen verstorbene Archäologin Jennifer Price das Stück in die Hände. Sie erkannte die Ähnlichkeit mit einer fischförmigen Flasche aus einem New Yorker Museum und löste so das Rätsel, wie der Guardian berichtet. Demnach stammt die Scherbe von einer ganz ähnlichen Flasche, die dereinst am Schwarzen Meer hergestellt worden war. Ein derart weitgereistes Stück Glas zu besetzen, zeugt vom Einfluss und Reichtum der früheren Bewohner der Villa.
Eine Simulation gibt Hinweise darauf, wie gut sich Insekten mithilfe der Sonne zurechtfinden.
Viele Insekten, darunter einige Bienen, Heuschrecken und Schmetterlinge, nutzen die Position der Sonne als Kompass. Das gelingt ihnen auch bei dichter Bewölkung. Sie orientieren sich dann an der Polarisation des Sonnenlichts, also an der Richtung, in die die Lichtwellen schwingen. Forscher aus dem Vereinigten Königreich und aus Deutschland wollten nun herausfinden, wie das genau funktioniert und wie präzise diese Art Kompass ist. Sie haben dafür die Augen- und Hirnprozesse der Insekten in einer Computersimulation nachempfunden. Demnach sind die Tiere in der Lage, die Himmelsrichtung mit ihrem Sonnenkompass auf 2 Grad genau zu bestimmen, notieren die Forscher im Online-Magazin PLOS Computational Biology.
Das Team der Technischen Universität München hat wieder mal den Hyperloop-Wettbewerb gewonnen.
Die Kapsel der Münchner Studenten erreichte gestern in Los Angeles eine Geschwindigkeit von 463 Kilometern pro Stunde. Damit hat das Team der TU München zum 4. Mal in Folge das schnellste Hyperloop-Modell konstruiert. Die Kapsel der Zweitplatzierten von der ETH Zürich erreichte 258 Kilometer pro Stunde. Die Idee hinter Hyperloop ist es, Menschen und Güter mit annähernder Schallgeschwindigkeit durch eine Art riesige Rohrpost zu befördern. Das Vorhaben steckt noch in den Kinderschuhen.
Sternzeit, 22. Juli. Der Astronom mit den pendelnden Sternen. Heute vor 235 Jahren wurde im westfälischen Minden Friedrich Wilhelm Bessel geboren. Der spätere Astronom, Mathematiker und Geodät erlangte sein wissenschaftliches Basiswissen als Autodidakt, noch während seiner kaufmännischen Ausbildung in Bremen. Mit einer Arbeit zur Bahnbestimmung des Hellischen Kometen weckte er 1804 die Aufmerksamkeit von Wilhelm Olbers, der 2 Jahre zuvor den Kleinplaneten Pallas entdeckt hatte. Olbers empfahl den 22-Jährigen dem Lilienthaler Astronomen Hieronymus Schröter, der ihn zum Inspektor an dessen Sternwarte vor den Toren Bremens berief. 4 Jahre später ernannte ihn der preußische König Friedrich Wilhelm III. Zum Gründungsdirektor der Sternwarte in Königsberg und zum ersten Professor für Astronomie an der dortigen Albertus-Universität. Als Bessels größte astronomische Leistung gilt die erste erfolgreiche Messung der Entfernung eines Fixsterns. 1838 fand er, dass der Stern 61 im Sternbild Schwan rund 10 Lichtjahre von uns entfernt ist und damit rund 630.000 Mal weiter als die Sonne. Friedrich Wilhelm Bessel hatte die winzige jährliche Pendelbewegung des Sterns vermessen, die aus der Umlaufbewegung der Erde um die Sonne folgt und von seiner Entfernung abhängt. Seine Messung war zugleich ein später Beweis für die Annahme von Kopernikus, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Heute trägt ein rund 16 Kilometer großer Mondkrater im lunaren Meer der Heiterkeit seinen Namen.
Über das Gerangel an der Spitze des Internationalen Währungsfonds und eine Notfallnummer für Arzttermine berichten die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Uli Blumenthal.